Eine Folge voller Emotionen, denn es geht um einen italienischen Motorradhersteller. Und dazu haben wir einen Gast, wie wir ihn selten zuvor hier am Stammtisch begrüßen durften. Ein Mechaniker, der das Kundengeschäft genauso kennt wie den Sportbereich. Er erzählt uns über seine Ausbildung, seinen Werdegang, typische Probleme im Werkstattalltag und dann die intensiven Erfahrungen, die er aus der Weltmeisterschaft und der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft mitgenommen hat. Über eine Stunde das Gespräch und jede Sekunde davon hörenswert. Also unbedingt reinhören. Viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und damit zum Wohl die Pfalz. Es ist endlich mal wieder soweit. Wir nehmen Gasgeflüster auf. Der Stammtisch ist voll. Wir haben einen Gast, so viel schon vorab. Aber seit Ewigkeiten sind der Michel und ich auch mal wieder abends hier. Und was bedeutet das, Michel? Wir können Bier trinken. Endlich mal keinen Kaffee, keine Brause oder sonst was, sondern reinrassiges Bier. Und es ist herrlich. Ich habe die Hälfte schon weggekippt. Jetzt allein während des Intros und während des kurzen Vorgespräches. Aber ich bin auch aufgeregt. Deswegen brauche ich das vielleicht auch, um meine Zunge ein bisschen zu lösen, weil die sonst immer so schwer hängt. Zum einen, weil wir gleich eine Ankündigung haben und zum anderen des Gastes wegen. Aber jetzt erstmal genug der vielen Worte. Prost, Michel, schön dich zu sehen.
Ja, Jan, die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Ich habe heute auch den ganzen Tag schon auf diesen Moment hingefiebert, dass wir endlich eine Abendaufnahme haben, in der wir wieder zusammen trinken können. Auch wenn es bei mir nur ein alkoholfreies Bier ist.
Das klingt so falsch. Das klingt so nach Alkoholiker, der wir endlich zusammen trinken können.
Ja, also wir haben ja tatsächlich schon von unserer Community zu hören bekommen, dass wir endlich mal wieder zusammen trinken müssen. Moritz hat es in der letzten Folge angesprochen. Der war ja von Cardo Gast bei uns und hat so aus dem Nähkästchen geplaudert. War auch ein bisschen traurig, dass es im Tagesverlauf gewesen ist. Also das Bier ist ja bei diesem Stammtischthema immer eigentlich gesetzt, wenn wir denn die Möglichkeit haben, abends aufzunehmen. Und der geneigte Gasgeflüsterhörer oder die geneigte Gasgeflüsterhörerin wird auch sofort gemerkt haben, an deinem Enthusiasmus und deinem noch mehr ausgeprägten Redeschwall zu Beginn, du trinkst ein Bier mit richtig Alkohol. Ich habe heute auch im Tagesverlauf dran gedacht, er nimmt bestimmt die erste halbe zur Hälfte gleich wieder komplett in den Mund und stürzt sich rein und ist sofort on fire. Und genau so ist es auch. So ja. Habe ich es mir gewünscht. Jan grinst über alle glücklich. Vier Backen. Es ist einfach richtig schön.
Michel, weißt du eigentlich, dass du mit deinem Sommerurlaub in Lettland und Litauen alles richtig gemacht hast?
Nein, warum?
Weil es hier erst arschkalt war und dann dauernd geregnet hat. Und dann hatten wir aber 40 Grad, also alles andere als perfektes Motorradwetter.
Haha, geil. Aber für mich ist der Spätsommer eh die beste Zeit fürs Motorradfahren. Meistens trocken, die Temperaturen sind perfekt und die Farben knallen so richtig. Finde ich absolut mega. Und weißt du, warum es in diesem Jahr sogar noch besser wird?
Weil Metzler exklusiv für Gasgeflüster eine echte Mega-Aktion gestartet hat.
Richtig. Wer im Zeitraum vom 24. August bis zum 23. September auf motorradreifendirekt.de Reifen von Metzler kauft, bekommt mit dem Code MEGA10 satte 10% Rabatt.
Moment, egal welches Metzler-Modell und ob ein Reifen oder ein ganzer Satz?
Korrekt. Völlig egal, ob für Reiseenduro, Naked Bike oder Supersportler, den Rabatt gibt es bei jeder Bestellung und für jeden Motorradreifen von Metzler.
Hammer. Übrigens, du hattest doch in Oschersleben erst einen Platten durch ein Metallteil auf dem Asphalt. Da gibt's beim Metzler doch auch die Reifengarantie.
Genau. Wofür man bei manchen Händlern eine Versicherung kaufen muss, das gibt's bei Metzler einfach gratis. Wer einen Metzler-Reifen der neuesten Generation kauft, bekommt im Schadensfall und das unabhängig von der Laufleistung bis zu 100% des Kaufpreises ersetzt. Einfach den Reifen innerhalb von 14 Tagen nach Kauf bei Metzler registrieren. Fertig. Alle Details findest du über den Link in den Shownotes.
Also mit Mega 10 auf motorradreifendirekt.de nicht nur Fett sparen, sondern auch sorgenfrei fahren. Das ist wirklich mega. Der Motorradherbst kann kommen. Ich habe so lange einfach kein Bierchen mehr getrunken mit Zündstoff und was soll ich sagen, es geht direkt rein. Ich hoffe, dass dir der Einschlag nicht ganz zu großartig wird hier in dieser Folge, aber ich merke es aber jetzt schon, ich trinke so wenig Alkohol in letzter Zeit und dann ballert es voll rein. Egal, darum soll es jetzt gar nicht weiter gehen, sondern direkt um die erste Ankündigung und manchmal habe ich ja das Gefühl, du zündest dir doch schon mal mittags einen rein, aufgrund der Witzigkeit, die du dahinter verbirgst, denn es gibt was zu verkünden und du hast die Umsetzung in Michels Humorform umgesetzt. Und zwar gibt es ihn jetzt ganz offiziell den ersten oder offiziell den Gasgeflüster Newsletter. Da haben wir lange dran gebastelt. Jetzt fragen sich viele, Newsletter, das ist doch voll so 1990er Jahre. Na ja, also stimmt schon. aber natürlich nicht der Stammtisch-Newsletter, denn wir brauchen irgendwie einen Kanal, wir haben es gemerkt. Es kommen einfach immer zig Fragen, zum Beispiel zu den Events, die anstehen, die Gasgeflüster-Ausfahrt und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, den rufen wir jetzt in Leben. Den gibt's vermutlich einmal im Monat. Also jetzt im September wird's schon mal einen geben. Und dann versuchen wir es monatsweise mit Updates aus der Motorradszene, mit Updates zu den Gasgeflüster-Events, zu irgendwelchen Folgen, grundsätzliche Fragen, die dahinter kommen. Also unbedingt abonnieren. Und das macht ihr nämlich dank Michels Humor relativ einfach mit einem Link. Und jetzt, Michel, darfst du ihn nennen? Ich habe den Witz leider schon wieder vergessen.
Ich habe ihn natürlich nicht vergessen. Ich musste nämlich lange drüber nachdenken, was meint Jan eigentlich damit? Warum soll ich tagsüber getrunken haben? Aber er meinte den Bitly-Link, den ich für unseren Gasgeflüster-Podcast kreiert habe. Denn die URL ist ganz, ganz einfach bit.ly/Gasletter. Also nicht Newsletter, sondern Gasletter. Ganz wichtiger Punkt. Das G bei Gasletter muss groß geschrieben werden, sonst landet ihr auf einer anderen Seite. Aber diese Variante war zum Glück noch frei. Und da war mir dieses Wortspiel in Anführungsstrichen erlaubt. Und ich muss an dieser Stelle aber nochmal dazu sagen, Jan hat es zwar jetzt hier so ja freundlich und herzallerliebst, wie er ist, gesagt, wir haben sehr viel Energie reingesteckt, das stimmt überhaupt gar nicht. Die Blumen gehen diesmal ganz allein an ihn. Er hat das Ding aufgebaut und ich muss sagen, ich habe ihn mir gestern angeschaut, Probe gelesen und muss sagen, Jan, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gute Arbeit. Ihr werdet mögen, was ihr da jetzt hoffentlich alle 4 Wochen regelmäßig bekommt. Also, fleißig abonnieren, damit Jan auch motiviert ist, diesen Newsletter zu füllen. Ich habe so das Gefühl, er wird diesen Teil übernehmen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch einen winzigen Punkt und eine Anmerkung, damit unser Gast, der hier schon ganz traurig in die Kamera guckt, weil er nämlich kein Bier hat, wie er mir im Vorfeld verraten hat, es war kein kaltes mehr da, damit er jetzt hier endlich ins Gespräch kommt und die Ankündigung geht um unseren Merch-Shop. Der ist ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder Thema gewesen oder in den letzten Folgen. Und für diejenigen, die auf YouTube jetzt zuschauen, sehen, ich habe eine Snapback-Cap auf, so wie sie sich Jan gewünscht hat. Und die ist seit heute, Aufnahmetag ist Mittwoch, der 10. September, im Shop verfügbar. Also schaut da vorbei, Link ist natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht es, während Jan sich die nächste halbe einleert und einschenkt und grinst über alle 4 Backen, geht's ans Eingemachte und an die Vorstellung unseres Gastes. Und ich hab
Darf ich
zwar,
die übernehmen?
Ja, ich wollte sagen, ich habe mir zwar eine Agenda zurechtgelegt mit Vorstellung, aber da Jan im Vorgespräch schon so on fire war, habe ich mir gedacht, er hat bestimmt irgendwas auch im Hinterkopf. Und Jan, tu es. Stell ihn vor, du hast eine riesen Steilvorlage, glaube ich.
Na, eigentlich gar nicht so sehr, außer das, was man nämlich online schon gesehen hat. Da ist er nämlich in der letzten Woche eine wirkliche Internetberühmtheit geworden, zumindest für alle Fans des Motorrad-Motorsports. So will ich ihn auch nicht nennen. Aber es ist an Bike-Erotik kaum zu übertreffen.
Bike-Porn. Es ist Bike-Porn.
Es ist Bike-Porn und man kann es nicht anders nennen und es ist vor allem der... Ich möchte mal sagen, die Pornoindustrie, ja, die hat mit Recht oder zu Unrecht, kann jeder selbst entscheiden, sagen wir mal, Kritik eingeheimst, ja. Und deswegen gibt es ja immer mehr Bestrebungen, auch dort consensual oder wie soll man sagen, geschlechtergerechten Content zu produzieren.
Jetzt bin ich überrascht, wie gut du dich da auskennst. Also das, da müssen wir nochmal eine extra Folge machen, glaube ich, in welchen Gefilden du dich so rumtreibst und womit du dich so beschäftigst. Aber
Gleichberechtigung ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn es in der Bike-Porn-Kategorie ähnliche Bestrebungen geht, dann hat unser Gast sie nämlich auf jeden Fall erfüllt. Denn selten wurde so krass Erotik in Bilder gesetzt, wie durch unseren Gast so viel, wie soll man sagen, Zuneigung und knisternde Erotik und Energie zwischen den, abgelichteten Personen und Objekten, wie in diesem Reel. Es ist nämlich so gewesen, dass du, lieber Michel, auf der IDM am Nürburgring warst und einen Schnapper gemacht hast, der dich in die Annalen, das ist jetzt witzig in diesem Kontext, der Bike-Porn-Geschichte einführen wird. Du standest nämlich an einer Boxengasse, hattest die Kamera griffbereit und dann kam es zu einem Moment, in dem unser Gast eine Ducati zwischen seinen Händen hielt und sowas von zärtlich gestreichelt hat. Und er kann nicht nur dieses Motorrad streicheln und bedienen, wenn man so sagen möchte, sondern weiß auch wirklich, was in ihm steckt. Oh Gott, jetzt wird's aber auch richtig schlecht. Denn er ist Mechaniker, er arbeitet bei und für Ducati, so kann man es glaube ich sagen, unter anderem bei einem Händler, aber auch bei der IDM, und gemeinsam mit diesem Video, das wir euch natürlich auch in die Shownotes packen, was auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal zu sehen sein wird, hat er einfach so viel Erfahrung und mitgebracht, dass er unbedingt an diesen Stammtisch gehört. Und damit, meine Damen und Herren, begrüßen wir Julian hier am Gasgeflüster-Stammtisch. Julian, schön, dass du da bist, und jetzt liegt es an dir, diese Einführung und diese Einordnung ein bisschen gerade zu biegen und vielleicht dich aus dem Rotlichtmilieu ein bisschen rauszuziehen.
Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Sind wir eine Ehre. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, dass das gleich so aufgebauscht wird, hätte ich nicht gedacht. Aber außer dass dieses Real generell so durch die Decke geht, glaube ich, hätte erstmal keiner gedacht, weil am Ende ist es für mich komplette Routine, dass ich das Bike kurz zum Qualifying auch einmal so streichle. Ich sage immer, sie braucht's. Ob sie es wirklich braucht, wenn Tulu drauf sitzt, ist die andere Frage. Aber das sind für mich die Kleinigkeiten, die einfach irgendwie einen Unterschied machen, und ich mache das Ganze mit Herz und Seele. Und ja, so ist dieses Video entstanden, wenn der Michel wieder um die Ecke guckt und mich dabei filmt.
So, und damit, Michel, vielleicht auch nochmal von deiner Seite, weil ich konnte jetzt sozusagen die Einführung nur aufgrund dieses Videos geben. Erklär doch vielleicht den Leuten, die das noch nicht gesehen haben, Michel, was darauf zu sehen ist und wie dann der eigentliche Kontakt zustande kam, sodass wir jetzt hier heute zu dritt sitzen.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, diese Videogeschichte breche ich jetzt an dieser Stelle ab. Wir hacken diesen Link ja in die Shownotes. Die Leute sollen sich das einfach angucken, denn es geht ja um Julian. Und die Frage, die zweite, die du gestellt hast, ist, wie kam es zu diesem Kontakt? Das müsste ich an diesem Moment ganz kurz einrahmen. Ich habe ihn natürlich schon mehrfach sehr liebevoll gesehen mit seiner Julia, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So heißt das Einsatzmotorrad von Lukas Tulovic nämlich. Und wir begegnen uns regelmäßig im IDM-Rahmen, und wir haben da auch schon das ein oder andere Wort miteinander gewechselt, und vor 4 oder 6 Wochen flatterte die World of Bike auf meinen Schreibtisch, und da ist ein Coverbild, und ich denke, Moment mal, das ist doch der Julian vom Triple M-Team aus oder von Ducati Frankfurt, der Mechaniker von Lukas Tulovic, der mich da anlächelt, denn er ist nicht nur Mechaniker bei eben Triple M, sondern auch angestellt bei Boxenstopp GmbH, beziehungsweise Ducati Ingolstadt, wie man es auch kennt. Und die sind zum drittbesten Motorradhändler Deutschlands im Jahr 2025 gewählt worden. Und da kam dann bei mir zusammen, hey, Moment mal, wir haben hier einen absolut versierten Mechaniker, wir haben einen Händlerangestellten, wir haben einen absolut, ja, wie soll ich sagen, emotionalen Motorradfahrer bei uns, denn du fährst natürlich auch selber, den muss ich unbedingt einladen, und wir müssen all diese Themen aufrollen, über die wir so gern reden. Deine Werkstatterfahrung, meine Werkstatterfahrung, das Thema Technik, das Thema Ducati und eben natürlich das Thema Rennsport. Und jetzt habe ich aber auch schon wieder so viel gesabbelt, dass ich Julian mal so das Wort übergeben muss, und wir fangen einfach wie immer ganz, ganz vorne an. Julian, stell dich doch vielleicht einfach noch ganz kurz mal vor, verrat uns, wie alt du bist und vor allen Dingen, wie dein Weg in Richtung Motorrad begann. Also gar nicht mal mit der Ausbildung oder so, sondern wie das Thema Motorrad in dein Leben kam.
Ja, sehr gerne. Also ich bin 24 Jahre alt, komme gebürtig aus München, wohne jetzt seit knapp 5 Jahren in Ingolstadt, habe aber eigentlich mein Leben schon an ganz, ganz vielen Orten dieser Welt verbracht. 2 Jahre in Detroit in Amerika, als ich ein Kleinkind war. 4 Jahre in China, in Peking, von 2011 bis 2015. Bin also entsprechend schon viel rumgekommen. Und mein erstes Mal auf dem Motorrad saß ich tatsächlich auch schon mit 3 Jahren, wo mich mein Vater auf eine Motocross gesetzt hat und gesagt, jetzt fährst du mal. Und so ging das ja ganz eigentlich los. Ich bin dann 1-2 Jahre einfach als Hobby in der Sandgrube rumgefahren. Und dann ging es los, dass ich auch Rennen fahre, also Südbayerische Meisterschaft, Regionalserien, Südbayerisch, Nordbayerisch, immer wieder auch mal DM-Starts gehabt. Und ja, da einfach irgendwie jede freie Minute eigentlich auf dem Motorrad verbracht. Dann 2011, als ich dann nach China geflogen bin, also gegangen bin, sagen wir es mal so, ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, logischerweise. Das Ganze war für den Beruf von meinem Vater, das ist bei der Audi. Deswegen ist aber dann die ganze Familie mit drüber gegangen. Und ja, ab dem Zeitpunkt ist dann das Motorradfahren weniger Rennsport geworden, sondern mehr Hobby, wirklich. Und dann, als ich wieder zurück war, ging es natürlich los mit 15, Mofa, muss sein. Hauptsache, man kommt irgendwie auf 2 Rädern von links nach rechts. Und mit 16 natürlich, 125, alles auch sonst. Und dann bin ich tatsächlich mit 18 auf meine erste Ducati gestoßen, die mir mein Vater eine alte Monster 620 gekauft hat, mit als Grosselum. Und so ging das, nimmt man das Unheil irgendwie seinen Lauf. Hat man dann natürlich auch relativ viel selber gemacht, einfach. Man will sich ja ausprobieren. Ich kenne es aus dem Motocross, dass man einfach quasi eigentlich alles selber macht, bis jetzt auf vielleicht ein Fahrwerk, was man wegschickt. Und ja, so ist dann das eine zum anderen gekommen. Hab dann zwischen 2018 und 20 mein Abi gemacht und währenddessen in der Motorradwerkstatt die mal geschraubt. Einfach, weil mich das jetzt einfach mehr interessiert hat, wie Schuhe. Bin ich ganz ehrlich, ich wollte eigentlich nur Motorräder fahren und schrauben. Und so hat sich das auch gegeben, dass ich dann nach Ingolstadt gekommen bin und da eben bei Ducati angefangen habe mit der Ausbildung. Und ja, der Rest ist, glaube ich, fast Geschichte. Ich bin mittendrin, würde ich behaupten, aber ich darf sagen, dass ich meinen Traum lebe.
Jetzt habe ich direkt schon mal ganz viele Fragen dazu. Also fangen wir nochmal an, überhaupt mit dem Motorrad mit 3 Jahren auf eine Motocross-Maschine. Das ist ja schon krass. Und ich habe jetzt gerade, als du das erzählt hast, überlegt, wann fing denn bei mir die Zweiradliebe an, sozusagen. Und ich glaube, ich habe überhaupt mit 4 Jahren oder so erstmal gelernt, Fahrradfahren ohne Stützräder. Konntest du, bevor du auf dem Cross-Motorrad saßt, schon Fahrrad fahren? Oder hast du tatsächlich das Zweirad-Gleichgewicht auf dem Motocross gelernt?
Das war tatsächlich Bedingung für meinen Vater, weil ein Nachbar von uns hatte so ein kleines Pocketbike zu verkaufen. Und habe ich damals gesagt, Papa, will ich haben. Der Spare, dem halt in dem Alter spricht. Und es hieß immer, ja, kannst du haben, wenn du vorher Fahrrad fahren kannst. Und entsprechend schnell ging das dann auch, dass ich Fahrrad fahren konnte. Und zack, war schon das Motorrad in der Garage. Also hat dann schon aufeinander aufgebaut.
Also das ist ja schon mal wieder außergewöhnlich. Jan hat gerade angesprochen, ja, diese Fähigkeit, Fahrrad fahren zu können. Aber normalerweise ist es ja so, dass die Eltern irgendwie motorradmäßig vorgeprägt sind und dann den Junior oder die Tochter aufs Motorrad setzen, einfach weil sie dieses Hobby gerne weitergehen möchten. Aber wie ich das so bei dir so raushöre, war ja, ohne dass der Einfluss von deinen Eltern schon da war, irgendwie die Motivation, hey, ich will dieses kleine Moped vom Nachbarn haben. Und ist dein Papa zu dem Zeitpunkt auch schon Motorrad gefahren und du hast es da das große Vorbild auch gehabt?
Ich habe auf der einen Seite das große Vorbild von meinem Vater, einfach auch Vollbildbiker, alles was geht, sage ich jetzt mal einfach. Aber er sagt selber, die Faszination von mir kam dann auch relativ früh von selber. Selber kann ich mich schlecht dran erinnern, aber das wird mir so erzählt, sagen wir es mal so.
Geil. Also finde ich schon mal ultra spannenden Einstieg sozusagen. Jetzt hast du aber auch noch genannt, du bist dann quasi in die Motocross-Meisterschaft so eingestiegen. Habe jetzt gerade verpasst, wann das dann tatsächlich war. Du sagst Südbayerische Meisterschaft. Ich kann mir darunter relativ wenig vorstellen. Wer den Podcast gehört hat, weiß, dass ich sozusagen erst in den letzten Jahren überhaupt Kontakt zum Enduro-Fahren, zum Cross-Fahren so ein bisschen geknüpft habe. Wie groß ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie oft hast du dann damals trainiert? Wo hat das irgendwie stattgefunden? Wie viele Leute sind dann dabei? Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben.
Also grundsätzlich ist es in Deutschland die Motocross-Szene gestachelt, sage ich jetzt mal. Du hast eben diese regionalen Serien wie die Südbayern-Serie, Nordbayern-Serie. Es gibt einen Baden-Württemberg-Cup, Thüringen-Cup. Einfach pro Bundesland gibt es da mindestens eine Regionalserie, wo man sich dann quasi auf Amateur-Level, sage ich jetzt mal, beweist. Und dann geht es halt eben weiter, dass es dann diese deutsche Meisterschaft eben gibt, beziehungsweise bis hoch zu den MX Masters, wo es die höchste deutsche Motocross-Klasse ist. Das heißt eigentlich, die Regionalserien sind eigentlich für alle Jugend- und Amateurfahrer, dass man da halt wirklich mit dem Schlagleiter steht, da auch ein bisschen Fuß fasst, was das ganze Racing angeht. An so einem Wochenende ist dann durch alle Klassen durch, also da gibt es die kleinste Klasse mit 50 Kubik, wo die Jungs da schon teilweise mit 5, 6 Jahren eben fahren, wie damals ich auch. Dann 65, 85 Kubik in die Jugendklassen. Dann geht's eben in die Erwachsenenklassen, sage ich jetzt mal 250 Kubik und 450 Kubik, was dann halt eben einfach auch nach Alter gestaffelt ist. Und da sind dann so Rennwochenende über alle Klassen so knapp 200 Fahrer, würde ich mal behaupten. Genau, und das ist jetzt hier in der südbayerischen Meisterschaft. Bewegen wir uns dann Raum eigentlich alles südlich der Donau und dann die Strecken. Immer wieder gibt's auch mal eine Ausreife, dass man ein bisschen weiter im Norden kommt mit der Nordbayernsee, die mal gemeinsam ein Rennen hat. Aber zum Beispiel in Freising am Flughafen ist direkt eine Motocross-Strecke, wo jährlich ein Rennen ausgetragen wird.
Hey, die habe ich mal aus dem Flugzeug gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und hatte mir immer vorgenommen, da nochmal irgendwie vorbeizuschauen. Ich weiß aber gar nicht, ob die da noch so aktiv ist oder so. Das ist tatsächlich so, wer mal in München landet, glotzt aus dem Fenster. Mit ein bisschen Glück könnt ihr die tatsächlich sehen. Mir ist es einmal so gegangen und da war sogar fahraktiv was. Und die sah ganz schön wild aus. Aus dem Flieger, keine Ahnung, wie viele Höhenmeter man da noch in der Luft quasi gerade hat. Aber es sah so aus, als würden die Leute da schon auch ganz schöne Jumps machen. Das war schon ganz schön crazy.
Ja, es ist eigentlich so eine der größten Strecken, die wir hier in der Region haben. Und es ist quasi direkt an der Landebahn, wo die Flugzeuge quasi landen und starten. Ist schon sehr, sehr spektakulär, wenn man da selber irgendwo springt, auf einmal knallt dann so ein Flugzeug überall drüber. Aber nee, macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, ist auch tatsächlich, was den Sport angeht, immer noch wahnsinnig beliebt. Immer noch volle Klassen, glücklicherweise. Und die Jugend wird auch, würde ich mal behaupten, eigentlich ganz gut gefördert, was sowas angeht.
Okay, völlig verrückt. Und dein Leben, so wie du es bis jetzt beschrieben hast, ist ja für viele Außenstehende wirklich auch eine verrückte Reise. Und wir sind jetzt in deinem Motorsportabenteuer schon drin. Sportlich soll es aber später in der Folge nochmal werden, denn du bist ja quasi nicht nur als aktiver, sondern als aktiver Fahrer, sondern eben auch im Motorsportrahmen aktiv in der IDM und auch darüber hinaus, wie du mir schon verraten hast. Und ich möchte aber hier an dieser Stelle gerne noch so ein bisschen die Geschichte chronologisch aufbauen, um so ein bisschen zu erfahren, wie sich das für dich überhaupt entwickelt hat, warum du da überall hingekommen bist. Wir haben jetzt erfahren, du bist im Motocross schon aus den Jugendjahren, da war der Bezug schon da. Das war für dich vielleicht auch so ein bisschen der Auslöser, zu sagen, hey, ich schraube mehr und gehe so in diesen Motorradbereich. Du hast aber auch gesagt, dein Papa ist bei Audi, da gibt es natürlich eine gewisse Verwandtschaft zu Ducati, gehört ja lange schon zum Audi-Konzern. Was ich mich aber tatsächlich frage, ist, wenn du diesen, ich sag mal, Vierradbezug hast in der Familie, warum dann nicht so dieses klassische Maschinenbaustudium vielleicht auch? Du hast ja gesagt, du hast Abitur gemacht. Und warum, das ist die Frage, die sich anknüpft, warum Ducati und nicht BMW? Weil das als gebürtiger Münchner und mit der räumlichen Nähe würde sich ja auch anbieten.
Ja, oder, wenn ich das so kurz anschließen darf, warum dann nicht irgendein Motocross-Hersteller? Wäre ja auch noch die Frage. Aber erstmal die anderen Sachen, die Michel aufgelistet hat.
So, von vorne. Also, zum einen eben, wow, jetzt, Entschuldigung, das war jetzt gerade.
Der Jan ist jetzt reingegrätscht. Ich fange einfach doch mal an. Das ging quasi um diesen Werdegang von der Schule. Ne? Du hast ja gesagt, du hast Abitur gemacht. Warum mit dem Papa, der ja vielleicht auch irgendwie Ingenieur ist, wenn ich das so richtig interpretiere, warum nicht diesen, ich sag mal, klassischen deutschen Studienweg und dann direkt zur Pike und Ausbildung bei einem Motorradhändler?
Tatsächlich habe ich das Abitur auch nur gemacht, weil ich habe Realschule gemacht und dann Fachabitur, das muss man dazu sagen. Ich wusste nach der Realschule damals mit 16, 17 einfach nicht, was ich wirklich machen soll. Klar, Motorradfahren, Motocross war ein großer Bestandteil davon. Aber mir ist es irgendwie nie in den Sinn gekommen, hey, damit könnte man Geld verdienen. Und dann während der Forstzeit musst du Praktikas ablegen in verschiedenen Bereichen. Ich war im Technikzweig, also ich war viel mit Mathematik, Physik etc. unterwegs gewesen. Und ich bin gekommen, machst du halt mal ein Praktikum in der freien Werkstatt in die Ecke. Und da sind wir irgendwie die Lichter angegangen und hey, daraus kannst du ja vielleicht was machen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, was brauche ich die Schule eigentlich noch? Ich will eigentlich noch das machen. Und deswegen habe ich auch was gesagt, studieren auf keinen Fall. Ich will jetzt mal was mit den Händen machen. Ich will auf eigenen Beinen stehen, weil ja, es studieren so viele, sage ich jetzt mal, auch in meinem Umfeld, wo ich einfach gesagt habe, das bin ich irgendwie nicht. Und ja, habe dann durch Glück auch über meinen Vater eben die Ausbildung bei Ducati bekommen, hier in Lingolstadt. Und ja, habe mich eigentlich nicht beschwert, dass ich das den Weg so genommen habe, wie ich es geplant habe.
Da muss ich direkt noch anknüpfen, denn ich hatte jetzt die Tage einen Werkstatttermin, auch ein Streitthema, und da ist mir aber auch wieder aufgefallen, so man gibt die oder man nimmt die Leute ja so in Anführungsstrichen als Mechaniker wahr, aber heutzutage sind das ja eigentlich keine Kfz-Mechaniker mehr, sondern Kfz-Mechatroniker. Du hast eine extrem ausgeprägte elektronische Komponente in den Ausbildungsberufen mit drin. Wie ist das dann, ich sag mal, grundsätzlich in diesem Zweiradbereich? Bist du dann auch Kfz-Mechatroniker, wie muss man sich die Ausbildung vorstellen? Was passiert denn da alles? Und gibt es da auch so unterschiedliche Zweige, wie das beim Auto der Fall ist?
Also grundsätzlich, die Ausbildung heißt erstmal Zweiradmechatroniker. Das ist wirklich eine eigene Sparte. Und du bist dann eigentlich auch nur in dieser Sparte. Am Ende die Motorradszene an sich, du hast jetzt ja nicht dein Nutzfahrzeugmotorrad und dein Sportgerätmotorrad. Am Ende ist das ja, ob ich jetzt auf Ducati bezogen die Multistrada auf meiner Bühne habe und eine Panigale, ist am Ende ja vom System erstmal dasselbe. Ist ja nicht wie beim Auto, wenn ich da jetzt einen LKW habe oder eben einen kleinen Wagen. Deswegen ist das eigentlich, ist aber erstmal immer dasselbe, was ich da mache. Und dann als Ausbildung bist du ganz normale Berufsschule. Das ist hier bei uns in Bayern in Straubing, wo du dann eben 2,5 Jahre da hingehst und nur mit der 200 Mechatronikern eben auch zusammen das Ganze lernst. Angefangen über das Fahrwerk, die Elektronik, Motorbauteile etc. Genau, und den Rest der Werte kriegst du eigentlich dann in der Werkstatt vor Ort vermittelt, sage ich jetzt mal.
Aber jetzt dann nochmal die Frage beantwortet. Die andere ist aber noch offen. Warum dann nach deiner Motocross-Karriere zu Ducati und nicht eben, also entweder zu BMW, weil es quasi in der Nähe ist, oder Automobil wäre ja genauso möglich gewesen. Da ist ja mit Ingolstadt Audi auch direkt vor Ort. Dein Vater ist ja sogar da. Da hätte man bestimmt irgendwie auch was gedeichselt bekommen. Oder halt im Motocross-Segment sowas wie KTM, was weiß ich. So weit ist das dann ja auch nicht entfernt.
Definitiv. War auch damals definitiv im Gespräch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mit Autos nicht viel anfangen. Also ich bin auch wahnsinniger Auto-Rennsport-Fan. Also DTM und sowas hat mich früher als Kind auch wahnsinnig abgeholt. Aber am Ende war das nie das, wo ich mich gesehen habe. Also klar, ich fahre Auto, ich schraube auch an meinem eigenen Auto, das ist alles gar kein Problem. Aber am Ende hat er die Leidenschaft einfach überwogen und dann auch zu Ducati, weil es halt eben einfach Ducati ist, so blöd wie es klingt. Bin ich einfach von meinem Vater auch schon von frühen Kindheitsjahren infiziert, hätte ich schon immer irgendwo eine Monster rumstehen oder mal was anderes mit dabei, als dann Audi mit eingestiegen war, logischerweise. Und auch das ganze Motocross-Thema ist halt wahnsinnig schwierig in dem Thema, in so einer kleinen Sparte, wie es jetzt Motocross ist, was jetzt dann auch mal deutlich kleiner ist, wie jetzt Superbikes oder andere Sparten, sage ich jetzt mal, einzusteigen, war es für mich logischer, dass ich sage, ich mache was bei Ducati, wo ich halt eben auch vielleicht was als Karriere machen kann, aber Zukunft habe. Weil das an der Stelle schon immer einfach zukunftsorientiert war, immer eigentlich die neuesten Entwicklungen ausgebracht hat. Und ja, einfach der Name Ducati, den sagt eigentlich jedem wo was.
Dann hast du es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du hast gesagt, weil es halt Ducati ist. Dann erklär uns doch mal, was ist denn Ducati?
Ja, italienische Dieven am Ende. Also sie ärgern mich oft genug, muss ich ehrlich so zugeben.
Und da sind wir wieder beim Bikeporn. Ja, da sind wir wieder komplett, alles klar, okay, italienische Dieven.
Mhm. Genau, es ist, für mich heben sie sich irgendwie ein bisschen ab. Es sind ja eben nicht nur Motorräder. Gut, wenn du jetzt einen Kawasaki-Fan fragst, der sagt dasselbe über Kawasaki oder Suzuki oder Honda. Da hat, glaube ich, einfach so jeder seine Leidenschaft. Für mich ist Ducati einfach irgendwie schon immer speziell gewesen. Vor allem, weil sie eben die Verbindung mit dem Rennsport eigentlich immer so leben oder gelebt haben, eigentlich von Anfang an. Und weil sie technisch einfach anders sind. Ich habe die Desmodrome, sie sind ganz oft Vorreiter, was neue Technologien angehen. Egal, ob das jetzt auch mechanischer Seite ist oder auf elektronischer Seite. Und ich bin jemand, ich lerne wahnsinnig gerne. Ich könnte tagelang jeden Tag was Neues reinziehen, wenn es mich weiterbringt, technisch, sage ich es mal so. Und da ist Ducati einfach für mich eine Marke, die das eben genauso probiert, immer besser zu sein, immer was verbessern, immer was Neues bringen.
Da hast du jetzt ja erstens eine Begrifflichkeit genutzt, die auf jeden Fall erklärungswürdig ist und regelmäßig hier, ja nicht bei uns, aber quasi in meinem Kontext schon immer mal wieder aufgetaucht ist und wir schon darüber gesprochen haben, aber es eigentlich nie so richtig erklärt. Das ist Desmodromik, da kommen wir gleich zu, das musst du gleich mal erklären, was man genau darunter versteht, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass viele der Zuhörenden das gar nicht so genau wissen. Und du hast quasi die Technik und die Innovationen bei Ducati angesprochen. Da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen und ein bisschen tiefer bohren, was da für dich so auch die Faszination mit ausmacht und wo die Unterschiede liegen. Aber jetzt erstmal ganz kurz zur Erläuterung für die technisch nicht versiert sind, in einfachen Worten, was ist denn Desmodromik und wie unterscheidet sie sich von der zum Beispiel von dir genannten Kawasaki-Ventilsteuerung?
Also die Desmodromik ist rein auf die Ventilsteuerung von dem Motor eben bezogen. Das heißt, das Ganze ist zwangsgesteuert. Das heißt, ich habe meine Nockenwellen, wie in jedem anderen Motorrad auch, die Ventile eben auf und zu machen. Die Einlassventile, um mein Benzinluftgemisch eben in den Motor einzuführen, und meine Auslassventile, um das Abgas in den Auspuff zu leiten. Zum Beispiel jetzt bei der Kawasaki, ein relativ konventioneller Motor, würde ich behaupten, habe ich, um die Ventile zu öffnen, egal ob es jetzt Einlass oder Auslass ist, einfach eine Nockenwelle, die das Ventil nach unten drückt. Und um das Ventil wieder zu schließen, habe ich Ventilfedern. Die spannen quasi dieses Ventil vor. Und sobald diese Nockenwelle quasi sich wieder wegbewegt von dem Ventil, schnallt das Ventil durch die Federkraft wieder nach oben und schließt sich. Das ist so die Grundfunktion von einem konventionellen Ventiltrieb. Bei der Desmodromik ist es so, ich habe eine Nockenwelle, die das Ventil aufmacht. Ich habe aber auch eine extra Nockenwelle, die das Ventil mechanisch wieder zumacht. Das heißt, die Öffnung wie die Schließung ist komplett mechanisch betätigt, das heißt, so komplett kontrolliert. Ist technisch gesehen aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr notwendig, weil wir inzwischen auch Ventilfedern haben, die extreme Drehzahlen bis zu 10.000, 12.000 Drillinge einfach aushalten. Vor allem früher war es eben so, dass man da technisch einfach irgendwann an dem Limit war, wo Ventilfedern gebrochen sind, wo sie im Fach schon gesagt mal geschwimmen angefangen haben, wo quasi die Federn sich gar nicht mehr schnell genug entlasten konnten, zur Drehzahl hinzu. Deswegen hat Ducati eigentlich schon ganz früh, damals in den 80ern, ich meine sogar 70ern, angefangen, eben eine Zwangssteuerung zu bauen, dass sie eben ihre Motoren höher drehen lassen können, ohne dass sie Probleme mit der Gemischaufbereitung im Motor, sage ich jetzt mal, haben. Und das hat sich bis heute bewährt. Sie fahren es bis heute in der MotoGP. Genauso haben sie Superbikes und eigentlich allen gängigen Modellen aktuell. Genau. So viel jetzt mal dazu. Ich hoffe, das war einfach genug erklärt.
Also, ich kannte die Mechanik vorher schon. Jan, wie sah es bei dir aus? Hast du es nachvollziehen können? War es verständlich? Das musst du jetzt
ich
sagen.
Ich habe es nachvollziehen können, aber alle wissen, ich bin weiterhin der Typ, der am Ende des Tages einfach nur im Gashabel ziehen kann. Und also, Julia, nimm es mir nicht übel, wenn man mich das jetzt morgen beim Test wieder abfragen würde, wüsste ich es nicht. Aber ich glaube, ich würde auch die konventionelle Steuerung nicht so hundertprozentig verstehen. aber man merkt auf jeden Fall, du hast es schon mal verstanden, du hast es geatmet. Bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, um vielleicht auch dein Thema Ausbildung abzuschließen. Zwei Sachen. Seit wann bist du denn jetzt fertig und brückenblickend auf die Ausbildung? Du hast jetzt zum Beispiel Kawasaki angesprochen. Du hast aber gesagt, da sind ja ganz, ganz viele Leute auch in deiner Ausbildungsklasse, in deinem Lehrgang mit drin gewesen. Hattest du das Gefühl, dass du mit dem, was man theoretisch an der Schule lernt und praktisch im Alltag hast, bei Ducati irgendwie herausgestochen bist, weil dort einfach ganz andere Besonderheiten sind? Oder hat so jeder Hersteller seine, ich nenne es jetzt mal Macken oder Besonderheiten, sodass sich das so ein bisschen egalisiert hat im Klassenvergleich?
Also erstmal mit der Ausbildung. Ich bin seit 2023 mit meiner Ausbildung fertig. Also ich habe 2,5 Jahre knapp gelernt. Ich habe im September 2020 angefangen. Hatte das Glück durch mein Abitur, dass ich nochmal verkürzen durfte durch gute Noten in der Schule.
Glückwunsch.
Dankeschön. das war für mich, ich will nicht sagen Formsache, weil auch in der Schule lernt man noch viel dazu und alles weiß ich definitiv nicht bis heute. Irgendwas kann man immer lernen, aber grundsätzlich ist schon so, dass man raussticht als Ducati-Mechaniker, weil halt eben auch dieses Klischee, die Ducatis, die gehen erst ständig kaputt, die lerne ich nicht an, gibt es ganz viele, die einfach pauschal sagen, nee, das ist mir zu kompliziert, das verstehe ich nicht, das lerne ich nicht an. Da ist es dann schon so, dass man einfach viele Dinge, die man auch bei Ducati lernt, auch logischerweise auf andere Motorräder übertragen kann. Was jetzt vielleicht andersrum, wenn ich jetzt bei KTM, Honda etc. gelernt habe, einige Sachen nochmal dazulernen muss, dass ich eine Ducati auch wirklich servicen und handeln kann. Blöd gesagt. Nicht, dass ich jetzt besser wäre, nur weil ich auf Ducati schraube, um Gottes Willen. Es gibt in jeder Werkstatt brillante Mechaniker, egal ob die auf KTM, Honda, Carbon oder sonst wie schrauben. Aber weil Ducati eben sich als Marke immer schon herausstechen lassen will, sage ich jetzt mal, überträgt es sich natürlich auch auf die Arbeit, die man macht.
Jetzt hast du die Besonderheiten technischer, auf der technischen Seite angesprochen, ne? Und vielleicht auch die Unterschiede, dass du da Dinge lernst, die du bei anderen Marken so nicht sehen würdest oder die halt einfach technisch nicht genutzt werden, nicht umgesetzt. Jetzt hatte ich ja vorhin angedeutet, es gibt dann noch dieses emotionale Thema, das mit der Marke einhergeht, ne? Also zum einen, so, die hast du es angesprochen, vielleicht die eine oder andere Herausforderung oder auch dieser schlechte Ruf aus der Vergangenheit, dass sie vielleicht ein bisschen zickig sind, oft irgendwie Probleme oder öfter Probleme aufgetreten sind. Aber wir wissen natürlich auch, dass das schon seit einiger Zeit überhaupt gar kein großes Thema mehr ist im Vergleich zu den anderen Motorrädern. Was aber immer noch ist, ist dieses Image, ne, dieses Emotionale, was in der Vergangenheit, Stichwort Desmotromik, auch durch die Besonderheiten, also A, die Ventilsteuerung und zum Beispiel auch das Thema Einarmschwinge ganz, ganz besonders war und die Community beeinflusst hat. Nun ist es ja so, dass Ducati bei den Panigale V2-Modellen, bei der neuen Street Fighter sich von der Desmotromik verabschiedet hat, dass bei der gesamten Familie keine Einarmschwinge mehr dabei ist und Wie muss man sich das denn vorstellen bei den Leuten, die bei euch regelmäßig da vorbeikommen? Hat sich da irgendwas verändert? Sind die da enttäuscht? Wie ist das? Und vor allen Dingen, wie ist das auch für dich? Ne? Ich meine, du bist ja der oder die Person, ihr seid ja die, das regelmäßig bearbeiten. Macht es für dich einen Unterschied? Ist es jetzt besser als früher? Siehst du technische Vorteile? Wie muss man das, wie ordnest du das ein und wie sehen das die Kunden bei euch?
Also ich muss ganz klar sagen, ich bin ein riesen Ducati Oldschool-Fan, also 906, 908 etc. Das ist einfach für mich das höchste der Gefühle. Ich war selber in der F98, zwar schon ein bisschen neuere Generation, aber trotzdem noch Einarmschwinge, Gitterrohrrahmen, aber Trockenkupplung. Das ist für ganz viele eben auch aus der Zeit, die das damals wirklich miterlebt haben, Troy Bayliss etc., die man eben aus dem Management auch kennt, die das Ganze eigentlich manifestiert haben, ist es schon so, dass viele sagen, schade, Einarmschwinge weg, komplett. Und dann lieber sagen, na, dann behalte ich lieber meine alte, bevor ich mir was Neues kaufe, weil da habe ich die Einarmschwinge noch, da habe ich diese emotionale Bindung noch, sage ich jetzt mal. Es ist aber auch ganz klar so, dass die Zahnarmschwinge technisch gesehen einfach besser ist. Das ist egal, ob es jetzt in der neuen Panigale drin hängt, weil sie einfach für die Rennstrecke deutlich mehr Optionen bietet, was Setup angeht, einfach was das Fahrverhalten vom Motorrad angeht. Oder ob das jetzt in meiner Street Fighter V2 drin hängt, einfach weil es besser fährt. Muss man ganz klar sagen, es ist leichter, es ist schöner zu fahren. Und es ist ja optisch nicht hässlich, um Gottes Willen. Deswegen ist es, ich würde gar nicht sagen, gespalten. Es gibt die Die-Hard-Fans, die drauf schwören, die nie was anderes haben wollen würden und sich auch nie was anderes kaufen wollen. Und es gibt die, die auch einfach sagen, hey, du, gefällt mir trotzdem, ist immer noch eine Ducati für mich, mache ich. Auch wenn vielleicht kein Desmodromik mehr drin hängt. Weil Ducati aber auch an diesem Image ein bisschen gefeilt hat. Sie wollen eben ein bisschen mehr zugänglich sein, auch für die junge Generation. Auch jetzt eben mit der neuen Panigale V2, dass die 48 PS drosselbar ist, etc. Das hatten wir davor nicht. Das war immer mit 18, was mit der Ducati kann ich mir erstens nicht leisten und die Leistung geht eh nicht. Und das ist das, was sie gerade einfach ein bisschen verändern wollen, um einfach attraktiver zu wirken. Sage ich jetzt mal, aber auch einfach einen technischen Standpunkt zu setzen. Zweimal Schwingen mit, hey, das können wir auch. Und wir können es vielleicht sogar besser als andere.
Jetzt hast du so ein bisschen die, nennen wir mal, die klassisch technischen Dinge schon angesprochen, auch welche Auswirkungen das potenziell auf die Zielgruppe hat. Das heißt, potenziell auch jüngere Leute. Ich glaube, so dieses alte Thema Preis und teuer müssen wir gar nicht mehr so ansprechen, weil Michael und ich haben in einer der letzten Folgen auch mal drüber gesprochen. Grundsätzlich hat sich das ja schon alles sehr angeglichen. Also natürlich ist Ducati weiterhin auch in gewisser Maße ein Luxus, ein Premium-Produkt. Aber wenn man sich die Motorräder anschaut, sind die ja mittlerweile alle einfach schweineteuer, muss man so sagen. Das heißt, es ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen noch vergoldet oder einfach nur der i-Balkengold. Das ist auf jeden Fall beides extrem teuer. Deswegen wollen wir das gar nicht so aufnehmen. Aber technisch hat sich ja auch viel im Inneren des Motorrads verändert, was nicht einfach nur so eine Einarm, also Anführungszeichen nur eine Einarmschwinge oder sonst was ist, sondern es geht viel um Elektronik, die immer wichtiger wird, immer mehr ein Thema ist. Und da ist natürlich auch die Frage, du hast ja schon gesagt, es geht jetzt eigentlich nur noch um Zweiradmechatroniker. Den Zweiradmechaniker oder Mechanikerin, habe ich so rausgehört, gibt's gar nicht mehr in dem Sinne. Hat sich das jetzt in den letzten Jahren nochmal verschärft? Muss jetzt jeder, der diesen Beruf macht, auch wirklich immer Data Mapping und keine Ahnung, wie das alles immer heißt, verstehen? Ich meine, da kommen wir später noch drauf. Im Rennsport sicherlich nochmal eine andere Hausnummer als für den normalen Werkstattbetrieb. Aber wie blickst du da drauf? Hat sich das jetzt seit 2022 nochmal irgendwie verändert oder war das eh schon immer dann Teil
also diese deiner ganze, Ausbildung? Diese ganze Elektronik-Sache, also für meine Zeit, sage ich jetzt mal, eben seit diesen 5 Jahren, wo ich das jetzt mache, war das eigentlich schon immer sehr, sehr präsent. Ich glaube, für Leute, die das Ganze schon länger, 10, 15, 20 Jahre vielleicht machen, ist dieser Schritt, glaube ich, viel, viel größer, der in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist schon so, ich muss jetzt nicht wissen, was für Mapping was macht, grundsätzlich, dass ich mit den Motorrädern arbeiten kann. Klar, ich muss grundsätzlich wissen, wie Strom funktioniert, was ich wo mit meinen Sensoren mache, wie das elektronisch einfach funktioniert. Aber ich muss jetzt kein Superbrain, was die Elektronik angeht, sein, dass ich das heutzutage verstehe. Ich habe einen Tester, so einfach wie es klingt. Ich kann die auch erstmal anstecken. Dann sagt mir der Computer erstmal, was los ist, im besten Fall. Und wenn nicht, muss ich einfach ein Grundverständnis für Elektrik haben, dass ich mich dann nicht durchwischen. Das ist egal, ob das jetzt eine alte Monster ist oder eine Winkelwaage neue Panigale am Ende. Ist Strom von links nach rechts, wie gesagt. Und alles andere kann ich mir eigentlich erschließen.
Okay, also gar nicht so krass die Herausforderung. Jan hat jetzt quasi so diesen Schwung in diese Elektronik- und Technik-Ecke gemacht und ich hatte aber auch quasi noch so ein bisschen auf die Kunden abgezielt, ne, wie die quasi das sehen. Das hast du ja angedeutet, dass es die gibt, die sagen, okay, es gibt Hardcores und aber auch diejenigen, die quasi sich mit der Marke mitentwickeln. Jetzt ist aber quasi dieser emotionale Produktbezug das eine. Das andere ist ja, ich sag mal, das Arbeiten bei einem Händler und mit Kunden an sich. Und ich habe in der Anmoderation oder in deiner Vorstellung erzählt, dass die Boxenstopp GmbH bzw. Ducati Ilmgestadt ist ja ein und das Gleiche zum drittbesten Händler in Deutschland gemacht wurde. Und ich gehe davon aus, es ist ja in den letzten 5 Jahren und vor allen Dingen schon in deiner Ausbildung von deinem Chef aus ein wichtiges Thema gewesen und da wurde dir ja auch sehr, sehr viel mitgegeben und du weißt es vermutlich nicht. Jan hat aber in der letzten, sagen wir mal, in den letzten 18, 24 Monaten doch einige sehr schlechte Erfahrungen in Sachen Werkstatt, in Sachen Händler gemacht. Deswegen frage ich jetzt mal dich als, ja, Teil des Teams, einer der besten Händler Deutschlands. Was macht denn einen guten Motorradhändler aus? Und was auch so im Vergleich zu deinen Mitschülern aus der Ausbildung, wie unterscheidet sich denn euer Unternehmen von anderen Händlern vielleicht?
Also ich glaube, was uns ein Stück weit besonders macht, ist, dass wir eigentlich, ich nenne es Familie. Für mich ist es eigentlich alles Familie, auch wenn wir nicht verwandt sind. Wir haben ein wahnsinnig enges Verhältnis. Wir sind nur 9 Leute zusammen in dem Laden. Sehr, sehr kleines Team. Wir haben einen Chef, der selber 20 Jahre lang auf diversen Marken auf Ducati geschraubt hat. Das heißt, der weiß auch, wie der Werkstattalltag aussieht. Das heißt, auch wenn er jetzt inzwischen nur noch im Büro ist, er hat natürlich auch genügend zu tun, weiß er ganz genau, was wir da hinten leisten. Und ich glaube, was uns auch ein bisschen raussticht, uns macht es keiner, weil er es machen muss. Bei uns ist jeder da, weil wir Bock auf Motorräder haben, Bock auf Ducati haben und einfach das alles mit Leidenschaft tun. Und da ist es dann egal, ob ich dann mal eine Stunde früher kommen muss oder eine Stunde länger bleiben muss. Das wird nicht verlangt. Das wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn ich meine 9 bis 18 Uhr Regelzeit einhalte. Alles ist gut. Aber wenn dann mal was ist, zum Beispiel, hilft auch jeder zusammen, da wird mal länger geblieben. Da wird dann füreinander abends mal gekocht. Und das ist einfach ja ein Familienbetrieb, blöd gesagt, wo ich dann gelandet bin, wo ich wahnsinnig dankbar für bin, weil um das Ganze überzuleiten, was ich einfach von Kollegen aus der Berufsschule auch gehört habe, wo das einfach nur der Job ist, wo du als Mechaniker in der Werkstatt nur der Mechaniker bist. Du bist keine Nummer, das will ich nicht behaupten, aber dein Stellenwert in dieser Firma ist einfach ein ganz anderer. Ob ich da jetzt halt eben nur von 9 bis 18 Uhr meine Kundendienste durchziehe und wieder angehe oder ob da mehr dahinter ist. Wir gehen gemeinsam auch so Aventuro fahren, wir gehen gemeinsam auf die Rennstrecke, auch mit Kunden zum Beispiel, das schweißt uns einfach alles zusammen. Und für uns ist auch dieser Wohlfühlaspekt einfach wichtig, dass sich der Kunde bei uns wohlfühlt. Auch die Werkstatt ist grundsätzlich offen, wenn ein Kunde uns ein Motorrad abgibt. Da steht er nicht einfach von einem Serviceberater, der steht von mir, der steht von meinem Werkstattmeister oder von einem anderen Kollegen, der das Ganze sich annimmt. Da werden Dinge gezeigt, da machen wir mit in die Werkstatt gucken. Wenn es um das eigene Motorrad geht, natürlich. Und das gefällt den Leuten am Ende auch einfach, dass man eben so nah dran ist, weil Motorrad ist einfach ein Hobby. Die Leute verbinden was ganz anderes, wenn sie ihr Auto zur Werkstatt bringen. Am Ende, das Auto muss funktionieren. Das ist für sie ein Nutzfahrzeug. Und das Motorrad ist halt, sag mal, für eigentlich fast alle mehr, wie nur, was ich in der Garage rumstehen habe, um damit morgens und abends zu arbeiten, mehr anzufangen.
Ich will jetzt gar nicht meine Probleme sozusagen wieder aufrollen. Die haben wir hier auch ausreichend besprochen, aber dir trotzdem die Chance geben, also verstanden, wie euer Kundenkonzept sozusagen funktioniert, aber vielleicht dir auch die Chance geben, hier mal so ein bisschen mit vielleicht Missverständnis aufzuräumen oder sozusagen auch Sprachrohr zu sein für die Werkstätte. Gibt es irgendwie was aus deinem Werkstattalltag, das du hier jetzt mal adressieren möchtest, Missverständnisse, Unzufriedenheiten, die du ausräumen möchtest? Sind da irgendwelche Themen, die bei dir Dauerbrenner sind?
Tatsächlich müsste ich jetzt kurz mal drüber nachdenken. Also am Ende, es ist ein Saisongeschäft. Wir haben halt natürlich im Sommer wahnsinnig viel Arbeit. Dafür im Winter umso weniger. Obwohl sich das inzwischen auch echt gedreht hat, dass wir im Winter auch verhältnismäßig viel Arbeit haben. Und es ist manchmal einfach so, dass Leute nicht verstehen, dass sie halt nicht alleine auf der Welt sind, so wie es klingt. Da kommt der Anruf, ich brauche einen Satz Reifen, ich fahre nächste Woche in Urlaub. Und wenn ich dann halt sage, hey, wir sind 4 Wochen ausgebucht, das haut halt leider nicht mehr hin, dass das teilweise für Unverständnis trifft. Aber dass halt am Ende im Sommer jeder Motorrad fahren will, das ist, glaube ich, manchmal einfach so ein bisschen so ein Thema. Und dass wir halt im Gegenzug eigentlich dann weniger Motorrad fahren in der Saison, dass wir jetzt mit Zwischenstehen, dass der Rest der Welt quasi auf zwei Rädern unterwegs ist. Das ist teilweise ein bisschen was ein bisschen zurückbleibt, dieses, was wir leisten, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht nur beim Nebenbetrieb so, das ist überall so, dass das überhaupt funktioniert in dem Sinne. Aber sonst ist halt eben, es ist eine reine Leidenschaftsgeschichte, auch was die Kunden angeht, dass man da eben halt zusammen über das Motorrad auch mal ein bisschen philosophiert, ein bisschen quatscht, Reifen, Fahrwerk etc. Das ist eigentlich schön, so nah auch am Kunden zu sein, das den Leuten auch nahezubringen.
Die Umstände im Sommer haben natürlich auf den Kunden Einfluss, ne, dass der eine oder andere vielleicht sagt, okay, ich krieg jetzt oder erleiden muss, dass er nicht den Service bekommt, den er sich kurzfristig erwünscht. Und umso erstaunlicher ist eigentlich, dass wenn bei euch die Arbeitsbelastung so hoch ist, du nebenbei noch deinen Motocross als Rennsport machst, ne? Weil das passiert ja logischerweise auch im Sommer. Im Winter hast du da relativ wenig Möglichkeiten zu fahren. Und wir haben ja noch die dritte Komponente, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dich hier mit an den Stammtisch eingeladen haben. Du bist ja noch professioneller Mechaniker in einem sehr professionellen Rennteam und hast dadurch logischerweise Testtage, du hast die ganzen IDM-Wochenenden, was deren 7 pro Saison sind, plus das, was eben noch an Testarbeit drumherum passiert. Dafür stellt sich für mich die Frage, warum tut man sich das überhaupt an? Und bevor man diese Entscheidung trifft, auch die Frage, wie kommt man denn überhaupt dazu? Ne? Also ich hätte jetzt überhaupt gar keine Ahnung, wie ich, außer ich mache mein eigenes Rennteam auf, was keine besonders gute Idee ist, aber das ist ein anderes Thema, wie ich als Mechaniker bei, in dem Fall Ducati Frankfurt, da an den Start gehe und auf höchstem Niveau Motorsport mit betreiben kann.
Ja, also das grundsätzlich, was ich da alles betreibe, ist viel. Das ist wird mir oft genug von diversen Kollegen und auch Freunden gesagt, aber am Ende ist es wieder eine Leidenschaft und auch Ausgleich, wenn ich dann eben am Wochenende mal Motocross fahren gehe, aber egal ob es jetzt diese Saison durfte ich ja auch mit den Ducati Motocross eben fahren, als einer der ersten in Deutschland überhaupt, was natürlich auch zusätzlich einfach geil ist, sagen wir es mal so. Es ist dann für mich keine zusätzliche Arbeit. Klar, da steht auch viel Training, viel Zeit dahinter, auch mal da machen Feierabend, mal auf die Rennstrecke fahren, trainieren, am Wochenende eben investieren. Aber es ist eben einfach schon mal ein Ausgleichen. Genauso ist es beim Rennsport. Ich habe eben tagtäglich mit Kunden zu tun und dann muss ich ehrlicherweise sagen, es ist auch mal schön, wenn ich auf dem Rennwochenende fahre und eigentlich keinem erklären muss, was jetzt denn gerade mit seinem Motorrad los ist oder welchen Reifen er braucht oder was es halt einfach so Themen in der normalen Kundendienstwerkstatt einfach gibt, die ich im Rennsport einfach nicht habe. Und Rennsport war eigentlich, hatte eigentlich nie eine Chance, sage ich immer, mit dem Motocross war klein auf eigentlich, dass ich mit dem Rennsport verbunden war. Und ich hatte irgendwie immer dieses Ziel vor Augen, irgendwie mal da zu landen. Weil man sieht auch, wenn man MotoGP anguckt, Superbike, man sieht immer nur die Fahrer rumfahren. Und das Augenmerk auf die Mechaniker, die wirklich alle einen wahnsinnigen Job machen und auch ohne Zeitlimit etc. sich da den Arsch aufreißen, muss man ganz ehrlich so sagen. Dem wird, finde ich, viel zu wenig Beachtung geschenkt. Dafür, dass die Jungs am Ende schnell fahren dürfen, 20 Runden am Sonntag, was da am Ende für Arbeit hintersteckt. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe vorletztes Jahr, als das bekannt wurde, dass du gerade die Frankfurt über IDM-Team aufmacht, mit euren Zuzanetti, habe ich da gedacht, hey, vielleicht suchen die noch jemanden. Einfach mal, weil ich Interesse hatte, habe ich angerufen bei Matthias Moser und hatte mich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Dann haben wir eben gequatscht, dass ich eben Ducati-Vorerfahrung habe mit Racing, bis auf eben Hobby-Trackdays mit meinem Laden, wo ich auch selber immer wieder mal fahre oder einfach wirklich nur als technischer Support davor schon dabei war, dass ich das gern eben weiterführen will. Und genau, und so ist das eine zum anderen gekommen, dass ich dann tatsächlich angenommen wurde als kompletter Rookie letztes Jahr. Und die Lernkurve war sehr, sehr steil, das kann ich sagen, dass man quasi, wir waren 2 Tage in Frankfurt, haben die Motorräder aufgebaut, und sind dann quasi eigentlich direkt nach Spanien gegangen zum Testen, damals mit Lorenzo Zanetti oder Marc Rosa. Ich war damals für Marc Moser eben zuständig, weil die Italiener, wir haben auch eine relativ große italienische Komponente bei uns im Team, direkt aus Italien, Jungs aus der Corsa-Abteilung, Jungs, die aktuell auch in der WM unterwegs sind, bei Altea Racing in der Supersport-WM, bei Bonovo Action mit Scott Redding, haben wir Jungs dabei, die wahnsinnig erfahren sind. Wo ich natürlich auch extrem viel lernen durfte. Und so kam das eine zum anderen, dass ich da eingerutscht bin. Und anscheinend habe ich einen guten Job gemacht, würde ich mal behaupten, dass sie mich auch für dieses Jahr wieder behalten wollten. Und bis jetzt läuft es eigentlich auch ganz gut, würde ich behaupten, mit Tulo.
Krass. Also erstmal Glückwunsch und geiler Karriereweg wäre wieder, wenn man es so nennen darf. Ne? Also da hat jemand Bock, greift einfach zum Hörer. Es klingt fast so ein bisschen romantisch oldschool, so ein bisschen. Aber mega gut, also auch da auf jeden Fall Glückwunsch dazu. Nichtsdestotrotz, ne, also du kommst aus dem Motocross-Bereich, warst dort unterwegs, da mal so ein bisschen Trackday, wenn du jetzt sagst Lernkurve, sag uns zum einen mal, was das bedeutet, aber vorher muss ich noch kurz einen Einschub machen, spricht ja auch krass für die Qualität der IDM, dass da sogar die Leute aus Italien mit Weltmeistererfahrung hinkommen, vielleicht auch kurzer Einschub nochmal dahin, letztes IDM-Finale, da werden wir uns auch kennenlernen, Julian. Da sind wir nämlich mit Gasgeflüster und der Community in Hockenheim. Wer da noch Bock hat, mitzukommen, Samstag machen wir Meet and Greet, vielleicht sogar mit Lukas Tulovic. Wir machen Besuch beim Reifenservice, Race Control. Meldet euch, schreibt uns eine E-Mail an info@gasgeflüster.de. Alles, was ihr dann braucht, ist ein Ticket für den Samstag beziehungsweise fürs komplette Ronnenwochenende. Auf jeden Fall müsst ihr Samstag in der Lage sein, das Fahrerlager zu betreten. Mit Gas10, dem Code, kriegt ihr 10% Rabatt auf die Tickets. Könnt ihr vorbeikommen. Jetzt aber zurück zu dir. Jetzt habe ich meine eigene Frage vergessen. Was war es nochmal? Genau, die Lernkurve. So, was war denn, also wie vom Motocross und so weiter, und natürlich hast du auch mal eine Panigale und so weiter sicherlich im Kundendienst gehabt, aber wie unterscheidet sich das dann alles dort?
Also mein großes Glück war, dass ich das Bike an sich eigentlich schon kenne, eben aus dem normalen Kundendienst. Wir machen ja nicht nur Öl raus, Öl rein, sondern wir haben ja doch durchaus immer wieder mal Problemfälle, wo man halt eben auch tiefer mal in das Motorrad einsteigt, dann lernt man das Ganze. Was für mich wirklich komplett neu war, war das Racing. Dieser Racing-Aspekt auf einem Level, was jetzt nicht eben Amateur-Racing Track Day angeht, wo ich halt eben mehr mache wie Racken rein, raus, bisschen warm machen, Sprit rein und los, sondern diese ganze Komponente, ich habe eine komplett andere Elektronik. Ich habe einen Hardware-Ingenieur, der mir aus 1000 komischen blau-rot-weißen Kurven auf einem Display sagen kann, was das Motorrad gerade in der Kurve macht, was einfach für mich von meinem Anfang total schneller ist und war. Was ich wirklich an dem Motorrad auch verstehen kann, was Fahrwerk angeht, was Fahrergefühl angeht, etc. Was einfach anders ist wie im Kundenzusammenhang, weil natürlich ich stelle meine Gabel ein, ich kann Reifendrücke ändern, ich kann auch da verhältnismäßig viel machen inzwischen, aber im Rennsport ist es einfach nochmal eine andere Nummer, weil du auch mit einem gewissen Zeitdruck natürlich zu kämpfen hast. Du hast, wenn jetzt beim Testen sind natürlich eher weniger, wenn da das Motorrad 10 Minuten später aus der Box rauskommt, ist das jetzt nicht weltbewegend. Aber wenn ich jetzt vom Qualifying ein Problem habe, vielleicht auch einen Sturz, muss das Ding ready sein. Und da lernt man halt einfach ganz schnell auch kreativ zu werden. Wie kann ich so schnell wie möglich was, so gut wie möglich, sage ich jetzt mal, hinkriegen, dass der Fahrer sicher auf dem Motorrad ist und dass die Technik passt. Und es ist einfach eine ganz andere Belastung. Ich muss das Motorrad am Ende in- und auswendig kennen, dass jeder Handgriff auf Anhieb sitzt. Beispiel jetzt auch schon das Leben 1 bei uns in der EM, wo Lukas direkt nach 4 Runden den Motorschaden hatte bei dem Nigel-Nagel-Line Motor, wo wir natürlich nicht gerechnet haben. Und wo wir dann als Team zu dritt den Motor innerhalb von 2 Stunden fürs zweite Rennen getauscht haben. Das ist natürlich komplett außerhalb der Regel. Aber sowas muss halt dann funktionieren. Dass du eben auf dem Level, sage ich jetzt mal, bist, dass du es umsetzt. Egal, was auf dich zukommt, sondern das weiß man eben selten.
Das ist jetzt natürlich ein Extremfall und ich sag mal auch fast das Worst-Case-Szenario, außer das Motorrad ist halt einfach dreimal über den Kopf gegangen und mehr oder weniger alles fortgeflogen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ne? Da hat man natürlich dann ähnliche Herausforderungen, wobei der Motor vielleicht noch mal mehr Herausforderung ist. Was ich mich aber tatsächlich frage, ist, wie muss man sich denn den normalen Tagesablauf eines Mechanikers in einem Rennteam vorstellen? Gibt es da, also gibt es einen Ablauf? Machst du zur selben Zeit immer das Gleiche? Was gehört überhaupt zu deinen Aufgaben? Weil du hast ja quasi den Data Engineer schon angesprochen, ne? Du bist ja nicht alleine. Auch das vielleicht noch eine Frage. Wie viele Personen formen denn quasi ein Team um einen Fahrer? Wer macht da alles was?
Also wir sind zwei Mechaniker am Bike selber. Das ist einmal der Robert, auch jahrelange Erfahrung mit Michael Galinski etc. schon gehabt. Wahnsinnig erfahrener Mechaniker, der mir auch am Anfang wahnsinnig viel eben gezeigt hat. Und ich am Motorrad eben. Wir haben das Motorrad in zwei Hälften geteilt. Ich bin für den hinteren Teil zuständig. Das heißt Hinterrad, Schwinge, Federbein. Heckrahmen und Tank ist so mal grundsätzlich mal meine Aufgabe. Was damit jetzt zukommt, weil ich eben die Ducati-Erfahrung habe, bin ich für die Kupplung noch zuständig. Also mit Stichwort Trockenkupplung, die einfach sehr, sehr wartungsintensiv ist, vor allem im Rennereinsatz. Und der Robert ist dann quasi für den Rest zuständig. Die ganze Front ist Fahrwerk. Er ist auch in dem Sinne Chefmechaniker. Er schreibt während der Session die Daten auf. Er trifft auch Entscheidungen in dem Sinne, die ich dann umsetze. Ich mache das Pitboard während der Sessions zum Beispiel auch neben dann noch dazu. Dann haben wir mal
Crewchief. Moment, ganz kurz. Das Pitboard ist es das Ding, was die Leute immer raushalten.
Genau. Quasi um während der Session mit dem Fahrer zu kommunizieren. Meistens geht es da wirklich nur um Rundenzeiten, Abstände nach hinten, zum Beispiel im Rennen, Positionen. Genau. Oder halt jetzt, wie zum Beispiel bei uns im Nürburgring, dass ich mit Lukas anzeige, dass er zwei Launa-Penalties zu fahren hat. Da geht es rein, dass der Fahrer quasi weiß, wo er steht. Aber da ist auch jeder Fahrer ein bisschen anders, was sie dann sehen wollen. Genau, dann haben wir eben Crewchief, das ist bei uns der Axel Adikis, der gleichzeitig auch Teammanager ist. Der ist eigentlich der erste Kontaktmann vom Fahrer. Der Fahrer kommt nach einer Session rein, setzt sich hin und bespricht erstmal alles, was in der Session passiert ist, wo das Motorrad gut arbeitet, wo das Motorrad schlecht arbeitet, mit dem Crewchief. Der wiederum setzt sich dann mit dem Dateningenieur zusammen, der sich eben die Daten von dem Motorrad, das Motorrad zeichnet quasi alles auf, was es tut. Wir haben Fahrwerkssensor, eine Gabel, den Fahrwerkssensor am Federbein, natürlich die Drehzahl, das Ganze ist GPS gestützt, das heißt, wir können quasi die Daten mit GPS auf der Strecke koppeln. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, in der und der Kurve macht das Motorrad das und das genau auf den Daten. Dann beraten sich die zwei, was sie eben auf den Daten sehen und was der Fahrer spricht. Und dann wird aus dieser Informationslage eben zum Beispiel eine Veränderung an der Gabel fahren lässt oder am Federbein oder zum Beispiel wir fahren eine andere Übersetzung. Ist auch ganz, ganz typisch. Die Information wird dann wieder an uns weitergegeben, an uns Mechaniker, und wir setzen das Ganze dann technisch um. So ist erstmal dieser Grundablauf jetzt mal nach einer Session beispielsweise.
Und wird dieser Weg dann quasi immer direkt so eingehalten, wie du das jetzt beschrieben hast? Also dass quasi Fahrer spricht mit Crewchief spricht mit Data Engineer und Data Engineer gibt Informationen an Crewchief weiter und der kaskadiert dann quasi an euch runter, macht das an der Front oder das am Heck. Es findet quasi zwischen dem Dateningenieur und dir, wenn es ja zum Beispiel um Fahrwerkseinstellungen am Federbein geht, was ja dein Bereich ist, keinen direkten Austausch? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Grundsätzlich schon, ich bin natürlich mit dabei. Ich höre die Gespräche oft auch mit an, weil natürlich, wir sind nicht weit weg. Lukas sitzt hier hinten in der Ecke und spricht mit denen und ich bin vorne am Motorrad und bereite quasi alles wieder vor. Und natürlich wird die Information auch oft dann direkt an mich weitergegeben, wenn es zum Beispiel heißt, hey du, mach mal das und das. Dass diese Informationskette wirklich zu 100% eingehalten wird, nicht. Aber so grundsätzlich ist es so, wie die Leute involviert sind, ist eigentlich immer gleich. Es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel der Lukas zu mir kommt und sagt, hey, das Heck fühlt sich komisch an, mach mal was. Das ist wirklich, das Ganze wird eben nur durch Daten, durch Informationen, was der Fahrer einem gibt, geschützt, weil sonst stochert man halt relativ lang auch einfach im Blauen rum, was wirklich macht. Natürlich kann man auch mal in eine Richtung gehen, aber am Ende, weil wir eben auch so erfahrene Jungs einfach im Team haben, wissen die eigentlich schon relativ genau, wenn der Fahrer das und das sagt, muss ich die in die Richtung gehen. Und es sind meistens auch wirklich kleinste Veränderungen, die wir da tätigen, um dann ein besseres Gefühl zu vermitteln, das Motorrad besser arbeiten zu lassen.
Kannst du das an einem Beispiel benennen? Also so eine winzige kleine Änderung, ohne dass du jetzt irgendwelche internen Details weitergibst, so wir haben das und das so gemacht, sondern einfach sagst, okay, keine Ahnung, 3 Klicks hier und 3 Klicks da reichen manchmal aus und das ist ein neues Motorrad.
Kann ich da eine ganz nette Story erzählen. Wir sind ja aus Oschersleben 1 abgereist, zwar nur mit einem Rennsieg, aber dafür auch mit All-Time-Lap-Record in der Qualifying-Session und einem wirklich grundsätzlich guten Wochenende wäre das erste Rennen nicht mit dem Motorpatzer gewesen. Und grundsätzlich ist es so, du fängst beim nächsten Rennwochenende, was bei uns Schleiß dieses Jahr war, erstmal mit dem Setup vom letzten Rennwochenende an. Du weißt, das hat funktioniert für den Fahrer, das hat für die Strecke funktioniert und fängst dann von da aus, von dem Setup des letzten Rennens an, dich wieder hinzuarbeiten. Und in Schleiz, erstes freies Training, ist Lukas eben mit dem genau gleichen Setup wie Otto's Leben rausgefahren. Und kam dann nach der Session eben wieder rein und gesagt, das Motorrad funktioniert hier überhaupt nicht. Mit dem Setup, wo Otto's Leben wirklich dominant gefahren ist, muss man ja wirklich so sagen, hat er in Schleiz keine Hand gesehen. So. Blöd gesagt, er war jetzt nicht langsam, brauchen wir nicht reden, aber es war nicht so, dass er das Motorrad bewegen konnte, wie er das wollte. Und dann haben wir die Gabel 1 Millimeter weiter durchgesteckt, dass das Motorrad vorne ein bisschen frontlastiger wird und es kommt 1 Millimeter angehoben für FP2. Und er hat auf Anhieb 1,5 Sekunden gefunden und hat sich wohl gefühlt. Das Krass. Sind Fähren, die verstehe ich auch nicht als Laie, so Laie, wie ich dann doch noch bin, auch wenn ich da so tief, sag ich jetzt mal, drin bin. Ist das für mich total unverständlich, wie 1 Millimeter in der Gabel und 2 im Heck so einen Unterschied machen können. Aber für die Jungs, die das Motorrad eben so im Grenzbereich bewegen, ist das ganz normales Vorgehen, sage ich jetzt mal.
Also für die, die übrigens den Fahrer nicht kennen, Lukas Tulovic ist schon Weltmeisterschaft gefahren, also auch ein sehr versierter Typ, der weiß, was er da macht. Ich möchte nochmal eingehen auf den Motorplatzer, den du auch genannt hast in Oschersleben und so ein bisschen Bezug nehmen zu deiner normalen, in Anführungszeichen, Tätigkeit als Mechaniker. Was empfindest du denn als stressvoller, wenn jetzt euer absoluter VIP-Kunde bei euch in der Ducati-Werkstatt sein neues Motorrad abholt und irgendwie vom Hof fährt und direkt einen Motorplatzer hat und das Ding ist irgendwie kaputt oder es wurde ein Fehler nicht identifiziert und sein 30.000 Euro Motorrad funktioniert nicht so, wie das soll und der Chef kommt und sagt, Julian, was hast du da für eine Scheiße geschraubt? Ist das stressiger oder Lukas Tulovic kommt an die Box und ohne Motorrad und sagt so, jetzt müssen wir aber bis zum nächsten Stint irgendwie das Ding wieder aufbauen?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist jetzt vor allem auch Oschers Leben bezogen, das ist deutlich stressiger auf der Rennstrecke. Natürlich, du hast auch bei uns im normalen Werkstattalltag mal Stress, was Terminvergaben geht, wenn eben auch mal was dazwischen kommt. Aber wirklich dieser volle Zeitdruck, wir müssen dieses Motorrad für die nächste Session vorbereiten, ist für mich zumindest was ganz, ganz anderes. Also da kann ich, glaube ich, auch für meine Kollegen, die mitgeholfen haben bei dem Motortausch sprechen, da bist du wie in einem Tunnel. Du hast keinen Hunger, du hast keinen Durst, du funktionierst einfach nur noch und versuchst das alles so schnell und gut wie möglich umzusetzen, dass das eben hinhaut, dass der Junge Motorrad fahren kann am Ende. Während du in der normalen Kundendienstwerkstatt natürlich diesen Zeitdruck in einer gewissen Art und Weise einfach nicht hast. Klar, der Kunde ist verärgert, wenn mal was schief läuft und Fehler passieren überall. Aber das ist jetzt nicht so, dass der Kunde in 1,5 Stunden irgendwo stehen muss und es da in Anführungszeichen um was geht. Und das entzerrt das Ganze so ein bisschen, würde ich mal sagen.
Die Situation, die du gerade beschrieben hast, hat bei mir eine Frage ausgelöst, die, denke ich, sehr essentiell ist und zwar beide Bereiche betrifft, aber durch diese Zeitnot in dem Rennsport natürlich viel relevanter. Und zwar ist das Thema sicheres Arbeiten und Sicherheit für die Person, die auf dem Motorrad sitzt. Ne? Also du baust natürlich das Motorrad innerhalb kürzester Zeit zusammen. Du weißt aber auch, ne, rollt jetzt nicht entspannt vom Hof und dann mit 50 und 60 durch den Ort und dann wird er ganz langsam vielleicht irgendwann auf die Bundesstraße und vielleicht irgendwann auf die Autobahn. Und wenn irgendwas ist, ne, fällt das irgendwie auf. Sondern der Typ, der geht raus und dreht rechts auf laut und zwar zu 95% der Zeit, die er auf diesem Motorrad sitzt. Ne? Und riskiert ja quasi direkt sein Leben. Welche Sicherheitsmechanismen gibt's denn da, dass dir da keine wirklich fatalen Fehler
unterlaufen? Also wirklich Vertrauen in mich selber. Also ich muss einfach wissen, was ich tue und das auch mit dem Selbstbewusstsein eben machen. Und das andere ist einfach ganz klar Kommunikation. Wenn wir dazu nur den Motorrad arbeiten, wie wir das da getan haben, muss es eben klar sein, ich mache jetzt das, du machst jetzt das und ich muss mich darauf verlassen können, dass das passt. Das heißt, das ist auch unter den Mechanikern eben hundertprozentiges Vertrauen, dass ich eben meinen Job richtig mache. Und dann natürlich eben die Klassiker, ich muss Drehmomente einhalten, ich muss Anzugsreihenfolgen einhalten, was natürlich auch in den normalen Kundendienstwerkstatt Standard ist. Zumindest bei uns kann ich da für uns sprechen, das ist ohne geht einfach bei uns auch nicht mit dem Drehmoment. Und ja, ich muss am Ende wissen, ich habe meine Arbeit richtig gemacht und habe da vollstes Vertrauen.
Aber Fehler können ja trotzdem mal passieren. Und ich frage mich, wie geht ihr dann damit um? Weil ich erinnere mal so an ein Worst-Case-Szenario. Ich weiß gar nicht, ob es dann jetzt ein Fehler einer Person war oder ob es ein mechanisches Thema war. Michael, du erinnerst dich bestimmt auch noch. Maverick Vinales damals auf der Yamaha in der MotoGP am Red Bull Ring in Österreich. Bei 250 km/h ging die Bremse nicht mehr. Keine Ahnung, woran es jetzt lag. Ich möchte da niemandem was unterstellen. Aber natürlich geht es dann auch so in die Fehleranalyse. Und Vertrauen, schön und gut. Das heißt ja aber nicht, dass man jetzt irgendwie inkompetent ist, wenn man trotzdem mal einen Fehler macht. Sowas kann passieren. Wie würde man denn damit in so einem Team umgehen? Ist das schon mal passiert? Du musst ja jetzt keine Namen nennen und hier auch nicht irgendwie sagen, ob du das warst, ob das jemand anderes war. Aber kann ja trotzdem immer passieren. Wie wäre dann der Ablauf? Bist du dann direkt raus und sagst, ja, tschö, such dir ein neues Team? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also grundsätzlich kann ich für uns auch als Team sprechen, dass uns bis vielleicht auch mal ein bisschen zu wenig Sprit kalkuliert oder mal eine Verkleidungsschraube nicht fest. Zum Glück, ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, noch nichts in der Art passiert ist. Muss man ganz klar sagen, jetzt der Motorplatz in Oschersleben oder auch der Kettenriss in Most, den wir bei Lukas hatten, war leider einfach nichts, wo wir präventiv handeln hätten können. Aber grundsätzlich, natürlich, wenn sowas Großes passiert, muss man das natürlich im Team intern aufarbeiten. Woran hat es gelegen? War das jetzt wirklich das Versagen einer Person oder war das ein Zusammenspiel von einigen Faktoren? Um auf Mary Vialis zum Beispiel zurückzukommen, war das damals tatsächlich was, dass Brembo alle MotoGP-Teams angehalten hat, eine neue Bremsanlage zu verbauen, weil die alte eben, weil es da Bedenken gab, was die Haltbarkeit angeht. Und Vialis hatte sich persönlich dafür entschieden, die alte Bremse zu fahren und ist deswegen gerade ausgefahren. Das heißt, es war auch da kein Versagen vom Team. Aber natürlich kann sowas immer wieder mal passieren. Wir erleben es immer wieder, auch in der Superbike-WM, dass da mal was undicht wird, dass da mal ein Verkleider locker wird. Das sagt, da ist keiner ausgenommen, wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Aber es ist, kann ich jetzt für unser Team sprechen, nur weil, wenn ich jetzt einen Fehler mache, der vielleicht zu einem Ausfall vom Lukas führen würde, ist es jetzt nicht so, dass ich deswegen automatisch aus bin. Muss man dann vielleicht Maßnahmen treffen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Aber dass man da jetzt dann direkt raus ist oder mit Konsequenzen rechnen muss, ist jetzt eigentlich nicht der Fall. Wenn sowas sich regelmäßig wiederholt, wenn ich die gleichen Fehler immer wieder mache, wenn wir eben zum Beispiel auch die Reifensticker für die Qualifikationstrainings oder auch die Rennen, die auf dem Reifen sein müssen, wenn ich sowas regelmäßig vergesse oder ja, mir passiert einfach immer wieder dasselbe, immer derselbe Fehler, dann ist es natürlich was, wo das Team handeln muss und einfach sagen muss, hey, das funktioniert so nicht, wir müssen was ändern, entweder du kriegst andere Aufgabenbereiche, du musst wirklich schauen, dass du was anderes findest. Aber das ist wirklich höchst selten der Fall, weil ich glaube, ich kann für jeden sprechen, der jetzt, egal ob das Supersport 300 ist, Supersport 600, Superbike bei uns in DDM, da sind überall wahnsinnig talentierte Jungs mit dabei. Da ist, glaube ich, keiner dabei, der das nicht ernst nimmt oder auch die leichte Schippe, was die Technik angeht. Und deswegen, Fehler können passieren, können bei jedem passieren, aber es gilt natürlich, sie trotzdem zu vermeiden. Ganz klar.
Dass du relativ wenig Fehler gemacht haben kannst in der Vergangenheit, lässt, oder beziehungsweise nicht lässt darauf schließen, sondern du hast mir eine Geschichte erzählt. Ich fange anders an. Wir haben uns, ich weiß gar nicht, wo es gewesen ist, kurzfristig unterhalten und da hast du mir gesteckt, dass du auch einen WM-Einsatz auf dem Kalender eingetragen hast. Der war in Donington, habe ich das richtig in Erinnerung? In Donington. Ist quasi inzwischen schon passiert. Du hast diese Erfahrung gemacht. Das bedeutet natürlich auch, oder ich gehe davon aus, dass du mit deinen italienischen Kollegen dort gewesen bist. Und für mich schließen sich zwei Fragen tatsächlich an. Wenn du auf dem WM-Niveau unterwegs gewesen bist, wie unterscheidet sich das Arbeiten da nochmal von dem Arbeiten in der IDM? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und wie sieht vielleicht auch deine zukünftige Planung aus? Wäre das was du dir häufiger vorstellen kannst? Du hast das Thema MotoGP schon angesprochen. Ist das vielleicht sogar irgendwas, was du dir als Ziel gesetzt hast? Geht das überhaupt, wenn man diesen Weg gegangen ist? Wie sind denn da so deine Erfahrungen und Pläne?
Also das Donington-Wochenende ist für mich immer noch, muss ich selber sagen, wahnsinnig surreal. Ich habe zwei Wochen vor dem Wochenende, das war kurz nach Oschersleben 2, wenn ich einen Anruf bekommen von Michael Galinski, dass ihm ein Mechaniker ausgefallen ist und er bräuchte jemanden, der einspringt. Und dass ich in meiner zweiten Rennmechanik-Saison schon einen Anruf kriege, hätte ich einfach niemals erwartet. Durch hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück, dadurch geschuldet, dass der Axel Adiges eben eigentlich quasi an dieses ganze MGM Racing mit Michael Ganinski angegliedert ist, da er auch herkommt. Das heißt, diese Verbindung untereinander war schon ein bisschen, bestand einfach schon. Aber ist einfach eine wahnsinnig große Ehre, dass ich das überhaupt machen durfte. Weil es für mich einfach ein wahnsinniger Kindheitstraum, in der WM zu schrauben. Das ist, ich habe immer gesagt, ich kenne die Jungs halt nur aus dem Fernsehen. Das ist halt das, was ich gucke mich sonntags auf die Couch und gucke mir Superbike-WM an. Aber dann stehe ich in Donington und darf für Scott Redding da schrauben. Das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Würde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal machen. Würde ich sogar vielleicht längerfristig, muss ich ganz klar so sagen. Vielleicht ergibt sich da ja mal was. Das werden wir sehen, aber da kann ich aktuell auch wenig zu sagen. Aber ja, würde mich natürlich freuen, wenn nochmal so eine Möglichkeit sich ergibt. Und was das Arbeiten angeht, es ist sehr, sehr ähnlich. Also das Motorrad selber ist natürlich ein komplettes Raumschiff. Also diese V4R in der Superbike WM hat nichts mit dem Motorrad, was wir in der EDM fahren, zu tun. Krass. Ich habe da mal einen anderen Tank, ich habe einen anderen Heckrahmen, die Kupplung ist anders, die Schwinge ist anders. Da ist eigentlich nichts identisch, bis auf den Hauptrahmen und die Motorgehäuse in dem Sinne. Und da reinzufinden war schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich hatte da auch wirklich wieder wahnsinnig gute Hilfe vom Niklas Glober, der auch in der EDM angefangen hat bei MGM damals, der seit Jahren jetzt auch für Bonovo schraubt, der mich da in die Hand genommen hat und mir viele Sachen gezeigt hat. Und ja, rein vom Ablauf her ist es eigentlich immer gleich. Ich war auch da für die Kupplung zuständig bei Scott Redding, für die Kupplung und den Sprit, weil du in der W aber auch 3 Mechaniker pro Motorrad hast, einfach weil es eben so viel Arbeit ist. Weil du deutlich mehr Komponenten hast an dem Motorrad, die du regelmäßig kontrollieren musst. Du hast in der WM die fahrende Auspuffklappe im Auspuff, um die Motorbremse zu modulieren. Das fahren wir auch. Wir fahren variable Ansaugtrichter, um quasi das Drehmoment aus Verlauf zu verändern, die aber einfach öfters kontrolliert werden müssen. Es ist alles deutlich akribischer. Die Bremsen werden öfters gemacht. Ich gehe eigentlich nach jeder Session wirklich jedes Drehmoment an diesem Motorrad ab. Das ist schon viel Arbeit, muss man ganz klar so sagen. Aber am Ende, so einfach wie es klingt, ist es ein Motorrad. Und wenn ich ein Motorrad verstehe, kann ich damit auch arbeiten. Klar, es gibt die ein oder anderen Knips, vor allem wenn es jetzt an die Ducati geht mit der Trockenkupplung, wo ich auch einfach wirklich wissen muss, was ich tue. Sonst kann ich da auch viel falsch machen. War es aber sonst wirklich eine wahnsinnig geile Erfahrung, muss ich ganz klar so sagen. Da hinten hängt auch noch mein Grid-Pass. Da habe ich mir das schön an meine Wall of Fame, wenn ich es dir mal zeigen darf, gehängt. Weil das einfach ja totaler Irrsinn für mich ist, dass ich da in diesen Sphären überhaupt irgendwie verkehren kann oder darf, mehr gesagt. Und ja, aber es ist auch wieder schon die Idee, zurückzukommen, weil ne, die Arbeit, die wir da betreiben, ist nicht so weit weg, egal ob es jetzt BMW ist, Yamaha oder wir. Das machen alle dann einen wahnsinnig guten Job und es zeigt ja auch das Level, wo die Idee aktuell ist.
Nicht vergessen, vom 24. August bis zum 23. September gibt's mit dem Code MEGA10 bei motorradreifendirekt.de satte 10% Rabatt auf alle Motorradreifen von Metzler. Einfach online bestellen und schnell und bequem an deine Wunschadresse geliefert.
Und im Fall der Fälle gibt es bei Metzler Reifen der neuesten Generation dank der kostenfreien Metzler Reifengarantie bis zu 100% des Kaufpreises zurück.
Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Also jetzt bei motorradreifendirekt.de mit Mega 10 sparen und sorgenfrei in den Spätsommer starten.
Dann nehme ich die Frage von Michael nochmal auf. Hast du denn trotzdem Blut geleckt und Pläne in den weltmeisterlichen und überhaupt die ganze Welt umfassenden Rennzirkus einzusteigen? Ist das überhaupt möglich?
Also vor allen Dingen auch in Bezug auf die MotoGP, weil WSBK scheint ja zu gehen, da bist du ja schon. Also wichtig ist halt, also einfach auch aus technischer Perspektive, ne, ist es möglich, wenn man jetzt so deine Lebensgeschichte rekapituliert, ne? Du gehst zur Schule, du wirst, machst eine Ausbildung als Mechaniker, wirst dann zum Rennmechaniker, bist auf WM-Niveau schon aufgestiegen, warst in dem Bereich schon unterwegs. Ginge es theoretisch weiter? Hättest du die Möglichkeit, auch in die Prototypen-WM einzusteigen?
Also ich sage immer unmöglichst nichts. Wie einfach oder schwer das dann ist, das ist halt immer schwer zu beurteilen. Ich muss mir selber behaupten, ich hatte doch immer wieder mal einfach Glück im Leben gehabt, dass ich eben Leute wie Axel Adiges und so kennengelernt habe über den Job, dass sich solche Türen für mich öffnen. Aber der Rennsport, auch von dem Motorradrennsport, ist ein wahnsinnig kleiner Mikrokosmos. Das heißt, wenn du da einmal Fuß gefasst hast, sage ich mal, kennt man auf einmal Leute hier, man kennt Leute da und es eröffnen sich auf einmal Türen, wovon man einfach davor nie geträumt hätte. Und für mich selber wäre das natürlich der heilige Gral, wenn ich irgendwann mal an der MotoGP-Maschine schrauben dürfte. Was auch, was heißt nicht unrealistisch ist, es ist durchaus machbar, weil es gibt genügend Jungs, die es aktuell tun, die müssen auch irgendwo herkommen. Und es wird auch immer wieder gesucht. Es ist auch einfach Fakt, dass auch was die Mechaniker angeht, ein wahnsinniger Mangel herrscht, gute Leute zu finden, die auch langfristig sich einfach für sowas auch bereit erklären. Es ist auch vor allem auf WM-Niveau ein harter Job, weil du auch eben so viel unterwegs bist. Jetzt Superbike-WM weniger wie MotoGP, weil die Superbike-WM ja eigentlich inzwischen primär in Europa fährt. Ist jetzt auf Ausnahmen wie jetzt zum Beispiel Philipp Island oder mal in Mandalika etc. Mit der MotoGP, mit ich meine inzwischen fast 23 Saisonstopps, eigentlich überall auf der Welt, ist das einfach ein Opfer, was man privat bringen muss, wo man einfach ja zu 100% oder eigentlich zu 110% bereit sein muss dafür.
Jetzt hatte ich, die eine Frage, die mich eigentlich seit jeher begleitet, immer wenn ich Leute sehe, die an solchen Motorrädern rumschrauben, stellt sich mir die Frage, kannst du so ein Ding eigentlich selbst auch mal fahren? Gibt es da Möglichkeiten, weil man natürlich immer nur die Fahrer sieht oder in der MotoGP, dann kommt mal so jemand wie Lewis Hamilton, der damals die Yamaha M1 fahren durfte. Gibt es da irgendwie bei solchen Tests mal so einen Zeitraum, wo der Lukas dann sagt, hier Julian, der imaginäre Schlüssel, viel Spaß?
Tatsächlich, also für mich jetzt nicht. Also mich hat mir jetzt noch nicht ergeben, dass ich irgendwo mal auf so einem Geschoss sitzen durfte. Ich weiß von anderen Rennteams, dass sowas durchaus mal möglich ist, dass auch wenn die Bikes zum Saisonende zum Beispiel verkauft werden, dass die Kunden, die das Motorrad kaufen, dann mal auf einen Chapter mit dem Motorrad, mit dem Team eben dürfen und so, sowas gibt es schon. Aber ich muss ehrlich von mir behaupten, ich bin jetzt vielleicht nicht der Schnellste, auch nicht der Langsamste, aber um dieses Motorrad, was wir auch im Lukas da jedes Wochenende hinstellen, artgerecht zu bewegen, habe ich zu wenig Eier und zu wenig in der rechten Gashand, dass ich das wirklich, glaube ich, genießen könnte, dieses Motorrad zu fahren.
Eine sehr gesunde Selbsteinschätzung vermutlich, die viele so am Stammtisch wahrscheinlich nicht treffen würden, sondern erstmal behaupten, sie könnten es dann selbst, bis sie dann schlotternd und zitternd davor stünden. Ich würde es mir auch nicht zutrauen, ich hätte auch einfach viel zu viel Schiss. Aus Respekt vor dem, was dort an Arbeit reinfließt, das haben wir jetzt nämlich ja auf jeden Fall gelernt. Wir sind weit über unserer normalen Stammtischstunde hinweg, deswegen müssen wir zum Ende kommen. Aber nochmal der Aufruf, wer den Julian vielleicht auch mal kennenlernen will, schafft es vielleicht an der IDM mit uns. Mal sehen, wenn er da einen Moment Zeit hat. Ein Punkt aber trotzdem noch. Egal, wo es dich hintreibt, werden wir auch zukünftig darauf hoffen können, Videos zu sehen, egal ob es ein Weltmeistermotorrad ist, in der WSBK oder in der MotoGP, in denen Julian die absolute Zärtlichkeit und Liebesbekundung ans Motorrad gibt. Oder war das ein Once-in-a-Lifetime-Shot bei der IDM?
Nein, das wird definitiv wieder passieren. ganz genauso wie bei den Hockenheim, weil, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, das Bike braucht einfach meine kleine Julia. Wie sie Lukas getaucht hat, das ist einfach Standard. So einfach ist es bei der Ducati.
Ich habe ja zum Glück auch im Rahmen der IDM schon sehr, wie soll ich sagen, emotional verbundene Bilder von dir und dem Motorrad gemacht. Julian hat nämlich auch die Angewohnheit, dem Motorrad ein Siegküsschen zu geben, wenn es dann vor dem Podium steht. Ich denke, das wird vermutlich auch eines der Bilder werden, das in die nähere Auswahl hier für das Episodencover und Thumbnail wird. Da seht ihr das. Und ich habe noch ein anderes im Sinn mit dir und Lukas zusammen, wie ihr euch vor Freude... Ja, genau. In den Händen haltet. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Emotionen am Start. Und ich muss sagen, das ist auch das, was mich im Rahmen der IDM als Arbeitskraft dort immer wieder fasziniert, wie viel Herzblut, Energie und Passion da von allen Seiten reingesteckt wird. Und ich finde es sehr schön, dass wir hier die Gelegenheit hatten, mal einen Blick hinter die Boxen Tore zu werfen und nicht nur das Augenmerk immer auf den Fahrer zu richten, sondern eben auch auf diejenigen, die im Hintergrund überhaupt dafür sorgen, dass sich da ein Rad dreht, dass da Leute im Kreis fahren können. Denn, sind wir mal ehrlich, der ein oder andere Fahrer hat vielleicht Fähigkeiten, um am Moped ein bisschen was zu schrauben, aber richtig vorwärts geht's eben nur, wenn die richtigen Leute im Team mit dabei sind und das Motorrad adäquat hinstellen. Also an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass du hier bei uns dabei gewesen bist, so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg für die Zukunft. Drücke die Daumen, auch wenn ich dich dann vielleicht nicht mehr in der EDM sehe, dass es für dich so weitergeht, wie es bis jetzt sich entwickelt hat. Und wir dann vielleicht nochmal eine Folge zusammen machen können mit einem WSBK, vielleicht MotoGP-Mechaniker. Freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf.
Ja, ich muss auch vielen, vielen Dank sagen für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns in Hockenheim sehen. Und auch gerne mal wieder hier über den Podcast.
Das ist das passende Schlusswort. Danke, Julian. Auf bald, ihr da draußen. Weiter einschalten, teilt und empfehlt diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden, der reinhört. Bis dann. Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn, so von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab, Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Yeah. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Und heiß auf das Ding.
Oh, jetzt haben wir es doppelt am Start. Du oder ich?
Ja, dann mach du das doch.
Okay, dann machen wir
mal. Du wärst mit Bier beschäftigt.